Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. In unserer losen Reihe Männer mit Meinung, da beleuchten wir heute nochmal den Aspekt des Mannes, der, naja, der Political Correctness nicht ganz entspricht. Es ist der Mann als Krieger und Kämpfer. Wir haben uns ja in vorangegangenen Sendungen den Mann angeschaut als Sohn, den Mann als Vater. Und jetzt sind wir eben beim Mann als Krieger und Kämpfer. In der vorangegangenen Sendung zum Krieger und Kämpfer haben wir über den Mann gesprochen, der beruflich und privat sinnbildlich in eine Schlacht zieht. Und dabei haben wir festgestellt, dass der Krieger und Kämpfer nicht zwangsläufig mit einem Soldaten gleichzusetzen ist. Denn Krieger sein entspricht eher einem Lebensstil. Der Krieger und Kämpfer, der hat eine Vision. Er orientiert sich an einem Ziel, aber nicht an den Umständen. Also er ist nicht so ein Fähnchen im Wind oder ein Blatt im Wind. In unserer heutigen Sendung, da geht's um den ultimativen Kampf, der um uns tobt. Um den Kampf, in den wir verwickelt sind, ob wir es wollen oder nicht. Wir fragen uns also, Kampf? Welcher Kampf? Wir merken doch hier gar nichts davon. Also was für ein Kampf ist das? Und worum genau geht es da? Und was gibt es zu verlieren und was gibt es zu gewinnen in diesem Kampf? Unser Thema heute also wieder und nochmal vertieft. Der Mann ist ein geborener Krieger. Wofür kämpfst du? Unser Gesprächsgast dazu ist der Pastor Ado Grewe. Er widmet sich in seiner Arbeit als Pastor gerne Männerthemen und wirkt als Kämpfer und Streiter für verfolgte Christen weltweit. Pastor Grewe ist sozusagen ein kampferprobter Mann. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Ado Grewe. Ich grüße Sie.
Grüße, Herr Miller. Danke.
Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Herr Grewe, wir sprechen heute über einen Kampf, in den alle Menschen und eben auch die Männer verwickelt sind, ob sie es wollen oder nicht. Was ist es eigentlich für ein Kampf und mit welchen Waffen wird da gekämpft?
Ja, weil Sie mich auf meine berufliche Tätigkeit angesprochen haben, in einem Hilfswerk genannt Open Doors, das seit 60 Jahren verfolgten Christen zur Seite steht. Genau bei diesen verfolgten Christen sehen wir zum Beispiel diesen Kampf. Heute ja mehr als jemals zuvor in einem Umfang, dass mehr als 100 Millionen Christen um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Christen in mehr als 130 Ländern ihren Glauben nicht frei leben können. Sie erleiden Repressalien, sie erleiden Diskriminierung, Ausgrenzung und vieles mehr, sogar Mord, Bombenanschläge und dergleichen mehr. Also sie stehen de facto in einem Konflikt, in einer Auseinandersetzung, einem Kampf. Ich gehe noch einen Schritt zurück zu Jesus selbst, der offensichtlich auch in einem Kampf stand. Und wenn wir dann sein Leben betrachten, dann sehen wir, er lebte ja in Galiläa und es war von der römischen Weltmacht damals besetzt, eine Provinz Roms. Aber der Feind von Jesus war nicht der Kaiser von Rom, war auch nicht Pilatus, waren auch nicht die Schriftgelehrten von Israel. Sein Kampf war gegen jemand ganz anders. Und er beschreibt das einmal in Johannes Kapitel 10, wo er sagt, der Dieb kommt, um zu rauben, zu zerstören und zu morden. Ich aber bin gekommen, damit ihr Leben habt, Leben im Überfluss. Also er macht hier eine sehr deutliche Unterscheidung zwischen einem, der kommt, um zu rauben, zu zerstören und zu morden. Und das muss uns ja schon mal die Augen öffnen für sehr viele Dinge, die hier auf diesem Planeten geschehen, wo geraubt wird, gemordet wird, gestohlen wird und unterdrückt wird. Da ist der Dieb am Werk, sagt Jesus. Und dann sagt er, ich aber bin gekommen, damit ihr das Leben im Überfluss habt. Andere Situation oder andere Perspektive. Die Geschichte von der Bekehrung von Saulus zu Paulus ist sogar nicht bibelkundigen Menschen bekannt. Ist ja regelrecht sprichwörtlich, dass jemand vom Saulus zum Paulus wird. Und da erscheint also, wie Paulus dann später diese Begebenheit erzählt vor Festus und vor Agrippa, erzählt er, dass Jesus ihm erschienen ist und er aber wie von einem Licht geblendet war und er eine Stimme hört, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann fragt ihn der damalige Saulus, wer bist du, Herr? Und der Herr sprach zu ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und Paulus stellt sich dann hin und Jesus spricht zu ihm, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen. Wir sprechen über den Kampf, hier wieder beschrieben. Ich sende dich zu den Völkern dieser Welt, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott. Die Bibel spricht an mehreren Stellen, ich denke hier auch zum Beispiel an Kolosser Kapitel 1, da heißt es nochmal anders ausgedrückt, unser Vater im Himmel hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also die Bibel schreibt hier über zwei Reiche, die in der unsichtbaren Welt existieren, das Reich des Lichts, das Reich der Finsternis. Zwischen diesen beiden Reichen tobt ein Kampf und der tobt tatsächlich um die Herzen der Menschen. Es geht darum, wem werden sich die Menschen zuwenden. Und dieser Kampf, der ist von Anfang an so in der Bibel beschrieben. Das ist das, was mich so unheimlich freut, wenn ich die Bibel lese. Sie verkompliziert keine Sachverhalte, sie stellt die völlig transparent dar. Wer die Bibel liest, weiß ganz klar, wie die Geschichte, unsere Geschichte, meine persönliche Geschichte, die Geschichte der Menschheit, die Geschichte dieses Planeten begonnen hat und wie sie enden wird. So, die Bibel ist geschrieben für Menschen, die wirklich die existenziellen Fragen ihres Lebens beantwortet haben möchten. Und ich denke, viele lesen die Bibel deswegen nicht weil sie zu schwer ist, sondern weil sie zu einfach ist.
Erklären Sie das.
Wenn jemand wirklich die Bibel liest, dann wird er sehr schnell merken, dass ihn die Bibel direkt persönlich anspricht. Und das bringt ihn in eine oder sie in eine Situation, die eine Konsequenz erfordert. Also ich lese das und ich merke, ich bin gemeint. Da ist eine Änderung notwendig oder da habe ich eine falsche Vorstellung von dem gehabt, zum Beispiel wer Gott ist oder was der Sinn des Lebens ist und dergleichen. Also ich müsste mich ändern. Und Herr Miller, sind wir mal ehrlich, wer von uns ist denn so bereit, so gerne bereit, sich zu verändern?
Eins vom Schwersten.
So, aber nicht, weil das sich ändern so schwer ist, sondern weil wir so unwillig sind, uns zu verändern. Deswegen ist es sich verändern so schwer. Und so ist es mit der Bibel. Sie wird nicht gelesen, weil die Menschen ganz genau spüren, hier ist ein Anspruch, und zwar von Gottes Seite aus formuliert, direkt an mich persönlich. Und dem Anspruch, dem will ich mich einfach nicht stellen, ähnlich wie dem Mann, der einen Brief vom Finanzamt erhält und der schon ahnt, was da drin steht, und der sagt, na, den mache ich gar nicht auf. dann weiß ich auch nicht, was mir droht. Und
also es ist ein starkes Bild, die Bibel mit dem Schreiben vom Finanzamt
jetzt
vergleichen. Aber ich glaube, jeder kennt so das, so Briefe, wo man sagt, oh, den will ich gar nicht
lesen. Und das wollte ich gerade eben noch nachschicken.
Gar nicht lesen.
Die Bibel ist eben, manche empfinden es als Drohbotschaft deswegen, weil sie das, was sie bislang über die Bibel gehört haben, als für abschließend betrachten. Das heißt, ihre Vorstellung von dem, was die Bibel sagt, die ist bedrohlich. Und deswegen gehen sie auch mit dieser Einstellung an das Lesen von der Bibel heran. Deswegen haben sie diese Furcht, hier wird etwas von mir gefordert, was ich eventuell gar nicht einhalten kann oder gar nicht einhalten will oder die Änderung, die ich gar nicht nachvollziehen will. Deswegen nehmen sie sich lieber zurück. Aber dass die Bibel ja eigentlich die Möglichkeiten enthält, wie wir verändert werden, dass genau diese Möglichkeiten aufgezeigt werden, dass das eben nicht ein ich ziehe mich am eigenen Zopf aus dem Sumpf Aktion ist, sondern dass das eine Aktion ist, wo Gott massiv in dein Leben eingreift und dich an deinem Zopf aus deinem Sumpf herauszieht. Davon wissen die wenigsten etwas. Es ist ein Buch der Gnade und nicht ein Buch der Bedrohung.
Also die Bibel wird, wenn ich das richtig verstehe, als Drohbotschaft empfunden, weil sie meinen bisherigen Lebensstil bedroht und in Frage stellt.
Ja, und weil meine bisherige Kenntnis über die Bibel mir das Bild vermittelt hat, das ist ein Buch, das mich bedroht. Das habe ich irgendwo gehört, sei es am Stammtisch oder im Bus oder sei es vielleicht sogar im Gottesdienst, wo sich mir eine Vorstellung entwickelt hat, erstens, Gott ist bedrohlich, zweitens, die Bibel auch.
Und jetzt so zurück zum Kampf, in dem wir verwickelt sind. Mhm. Ich will eigentlich dann auch gar nicht hören, dass ich in ein Kampfgeschehen verwickelt bin, wenn ich davon lese. Weil das ja eigentlich schon eine Vorstellung ist. Ich werde in einen Krieg, in eine kriegerische Auseinandersetzung reingezogen. Da hat mich keiner gefragt. Mhm. Ich werde da einfach reingestellt. Mhm. Und was mit welchen Waffen wird in diesem Krieg gekämpft? Ich meine, Sie haben vorhin die äußere Erscheinung beschrieben von verfolgten Christen weltweit, die auf alle möglichen Arten und Weisen Repressalien, Unterdrückung bis hin zur physischen Auslöschung geht es. Ja, das sind so die äußeren Zeichen, die können wir sehen. Das lese ich sogar in manchen Nachrichten, kann ich sogar sehen. Mhm. Aber dieser Kampf um die Herzen, von dem Sie vorhin gesprochen haben, auf welcher Ebene wird der geführt? Wie fühlt sich dieser Kampf an? Woran merke ich jetzt als Mann, dass ich in ein Kampfgeschehen, in ein geistliches Kampfgeschehen verwickelt bin, sind, so wie Sie es auch beschrieben haben, dass die Bibel ja spricht, von Anfang an ist ein Kampf zwischen Gott und dem Satan. Und eigentlich steht schon fest, wer der Sieger ist, nur einer von beiden will das noch nicht so ganz einsehen. Mhm. Aber woran merke ich als Mann, dass ich in ein Kampfgeschehen, in ein geistliches Kampfgeschehen verwickelt bin?
Paulus drückt das sehr schön aus. Er sagt, wir waren unter die Sünde verkauft, denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Also das schreibt ein Mann, von dem wir wissen, der wirklich eine enorme Wende in seinem Leben vollzogen hat, der sehr viel vom Leben verstanden hat und die Wege Gottes sehr gut studiert hat. Und er sagt bei seiner Beobachtung des Menschen, das ist doch unsere Situation, wenn wir unter die Sünde verkauft sind. Wir tun die Dinge, die wir gar nicht tun wollen. Sondern wir üben sogar Dinge aus, die wir hassen.
Aber da wird doch jetzt eigentlich jeder spontan sagen, nö, Herr Grewe, ich tue doch nicht, was ich hasse. Ich sitze doch hier, ich gehe gerne so mit den Leuten um oder das ist doch die ganz normale Art. Mhm. Also ich nehme doch gar nicht wahr, dass ich etwas tue, was nicht mir entspricht. Oder ist es doch anders?
Ja.
Wann merke ich das, Herr Grewe? Ich meine, das liest sich in der Bibel so, ich tue doch, was ich hasse. Spüre ich das irgendwo? Habe ich irgendwo einen Sensor dafür, der mir das sagt?
Das ist unser Gewissen, der Sensor. Wir alle haben mit Schuld zu tun. Da kann ich noch so dickfällig sein, da kann ich der beste Profi-Einbrecher sein. Auch der hat ein Gewissen und der sagt, eigentlich weiß ich, dass das, was ich tue, verkehrt ist. Ja, es ist bei mir inzwischen zur beruflichen Betätigung geworden. Ich bin ein Gewohnheitseinbrecher, aber im Grunde genommen weiß ich ganz genau, ich müsste dafür bestraft werden. Das, was ich tue, ist Unrecht. Ich bereichere mich daran und ich mache mir manchmal sogar einen Jux draus, was ich da alles nicht fabriziere, aber im Grunde genommen weiß ich. Und wem von uns geht es denn nicht so? Ich habe mal 4 Jahre in einem Bestattungsunternehmen gearbeitet, hier in München. Und habe dabei Familien besucht, die Reichen und die armen Familien, die Vornehmen und die Unbekannten, die Einfachen und Bescheidenen und die anderen. Und mit der Familie darüber gesprochen, wie jetzt die Beerdigung arrangiert werden muss. Und in so einer Situation, da tauchen die existenziellen Fragen auf. So, Herr Greve, wie geht's denn jetzt weiter? Und da wollen die nicht nur wissen, wird er am Ostfriedhof oder am Westfriedhof beerdigt, sondern ich erinnere mich noch an eine Frau, die mich gefragt hat, Herr Greve, wo ist denn jetzt mein Willi? Wo ist denn mein Willi? Und sie wollte nicht wissen, auf welchem Friedhof er liegt. Sie hatte eine ganz andere Frage. Und bevor jemand stirbt, hat er nochmal eine ganz andere Frage. Nämlich, ein jeder wird in dieser Situation, ich denke, dass nicht ein Mensch, an dem außer er stirbt so plötzlich, dass er nicht mehr die Gelegenheit hat. Aber ansonsten werden wir uns Fragen stellen, wie habe ich es denn in meinem Leben gehalten? Gegenüber meinen Kindern, gegenüber meiner Frau, gegenüber meinem Mann, gegenüber meinen Eltern, gegenüber meinen Freunden. Wie war ich denn? Und wir werden uns mit der Frage Schuld beschäftigen. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wo bin ich anderen gegenüber? Wo füge ich anderen Menschen Unrecht zu? Und das tun wir in Gedanken, in Worten, in Taten. Jeder von uns. Auch wenn wir noch so Gutes wollen. Das ist ja das eine. Das andere ist dieses ständige zu kurz kommen in puncto dessen, wo wir eigentlich Gutes tun wollen. Ich sage ja gar nicht, und die Bibel sagt es auch nicht, dass wir alle irgendwie mit einer bösen Agenda unterwegs sind und hier ständig da Kahlschlag betreiben im Leben anderer Menschen oder in der Landschaft allgemein, sondern die Bibel spricht ja davon, wir wollen Gutes tun und wir kommen gar nicht dazu aus vielerlei Gründen, aus Bequemlichkeiten, aus Egoismen, aus falscher Prioritätensetzung, die unser Leben ruiniert. Und gerade weil wir ja beim Männerthema sind, Männer, die dann eben 12 Stunden am Tag arbeiten, auch weil sie meinen, es muss so sein, vielleicht muss es ja auch so sein, aus Geldgründen und so weiter. Und dann am Ende der Woche, am Ende des Monats, beim nächsten Kindergeburtstag merken, ich habe dieses Jahr mit meiner Tochter, die jetzt eingeschult wird, ich habe dieses Jahr pro Monat mal vielleicht 10 Stunden mit meiner Tochter verbracht oder am Tag nicht mehr als 10 Minuten. Wenn Statistiken sagen, dass Ehepaare am Tag so und so viele Minuten miteinander sprechen, das sind doch die Dinge, die uns im Nachhinein beschweren. Dieses ständige zu kurz kommen, dieses Nicht-Erfüllen dessen, das wir eigentlich erfüllen möchten und von dem wir auch wissen, das ist gut, das ist profitabel für den anderen, aber auch für uns beide, für mich auch persönlich, weil ich hier in einer Art und Weise wachsen würde, ein Bild von mir erreichen würde, ein Idealbild von mir, das ja jeder von uns hat. Ich muss mir doch fragen, nicht erst mit 30 und schon gleich gar nicht mit 70, bin ich denn der ich immer sein wollte? Und die wenigsten von uns werden sagen, jawohl, ich bin genau der ich immer sein wollte.
Und wer sind denn Männer anstatt dessen?
Sie sind
die Workaholics, die 12 Stunden am Tag arbeiten und die Entwicklung ihrer Kinder nicht mitkriegen. Was sind Menschen noch? Was sind Männer noch?
Sie nehmen die Rollen an, die ihnen angeboten werden. Das sind wir nochmal beim Thema Identitäten. Okay. So nimmt der Mann an, dass er eigentlich zum Krieger geboren ist, dann wird er sich darüber Gedanken machen, wofür will ich kämpfen? Oder nimmt eine völlig andere Identität an, eben, dass er zum Spieler geboren ist oder zum Weiberhelden geboren ist oder zum Partypuber oder was auch immer, zum Alleinunterhalter geboren ist. So, wir nehmen ganz unterschiedliche Rollen in unserem Leben an, entsprechend dem, wie unser Selbstverständnis ist. Und das ist doch gerade das große Problem in unserer heutigen Zeit, dass wir eine solche enorme Verwirrung um so viele Dinge haben in unserer Gesellschaft, in der Politik, im Leben allgemein, Verwirrung um Begrifflichkeiten, Verwirrung um Identitäten. Jetzt soll man nicht mal mehr Männlein und Weiblein sein, sondern wir kriegen 67 unterschiedliche Sexualidentitäten angeboten von ganz bestimmten Gruppierungen.
Sie sprechen jetzt Gender Mainstreaming.
Gender Mainstreaming, ganz genau, wo man einfach sagt, ja, geht's noch. Wenn wir unsere Identität nicht erkennen, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann werde ich nie zu dem aufleben, wozu ich eigentlich gedacht bin. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich ein Kind Gottes bin und dass Gott einen Plan mit mir hat, ich bin ein Kind meines himmlischen Vaters und mein himmlischer Vater wacht über mich. Er hat sich was ausgedacht für mich. Er hat einen Plan für mein Leben, den kann ich erfahren oder eben auch nicht. Das ist meine ganz freiwillige Entscheidung. Aber da weiß ich, wer ich bin und wozu ich da bin. Und dann kann ich mich natürlich auch entscheiden, mich auf den Weg zu machen, genau das zu leben, was mir ermöglicht wird. Da tut sich ein riesiger Horizont auf an Möglichkeiten.
Wenn jetzt wir von unserer wahren Identität abgehalten werden, verwirrt werden, also das eine ist eben die Gender-Diskussion, dass ich eben in meiner geschlechtlichen Identität verwirrt wäre. Oder ganz banal, ich werde insofern verwirrt, dass ich meine, ich müsse Geld ranklotzen für die Familie und ich muss das Haus finanzieren und ich muss das Auto kaufen und ich muss den Garten toll machen, anstatt einfach dafür zu sorgen, dass ich daheim bin, dass ich mit meiner Frau mich unterhalten kann, für meine Kinder da bin, dass das eigentlich meine Identität, zurück zum Mann, dass ich da einfach ein Vater bin. Oder dass ich ein Ehemann bin, dass ich ein Liebhaber bin, dass ich Zeit habe mit meiner Frau für das Candlelight-Dinner. Ja?
Sie sagen, Herr Müller, das sind doch genau die Dinge. Es geht ja nicht darum, eben nochmal, dass wir alle irgendwie falsche Sachen die ganze Zeit machen, sondern es ist die Prioritätensetzung. Wenn für mich einfach das Wichtigste im Leben ist, Wale zu retten. Wale retten ist gut. Ja. Ich kann jeden beglückwünschen dazu, der sowas macht, aber Wale retten ist vielleicht nicht das Wichtigste auf diesem Planeten, weil eben meine Nachbarin drüben, die ist 87 Jahre alt und die kann alleine nicht mehr ihren Abfall raustragen, die hat niemanden, der sie besucht, weil leider ihre zwei Söhne verstorben sind und so weiter. So, das wäre wesentlich wichtiger, dass ich mal meine Nachbarin besuche oder eben, wie Sie sagen, dass ich Zeit mit meiner Frau verbringe oder vielleicht mit meinen Kindern. Oder dass ich mir wirklich darüber Gedanken mache, eben gerade dieser Kampf um unsere Identität, wer bin ich, dass ich mir darüber Gedanken mache und sage, es ist notwendig, dass ich etwas dafür tue, meine Identität zu erkennen. Und deswegen haben wir ja die Sendung. Wenn ich nicht verstehe, dass der Mann zuerst Sohn ist, Wenn ich nicht weiß, woher ich komme, was meine Ursprünge sind, von wem ich abstamme, wer mein Vater ist, dann wird meine Eigenwahrnehmung, die wird irgendwo eine Schieflage aufweisen. Also wenn ich nicht der Sohn geworden bin, wie soll ich selber zum Vater werden? Wie soll ich dann als Mann meine Rolle in der Gesellschaft einnehmen? Das geht schief.
Sie hören Radio Horeb, deutschlandweit über DAB Plus zu empfangen, von Flensburg bis Freilassing. Sie haben eingeschaltet bei Männer mit Meinung. Der Mann ist ein geborener Krieger. Wofür kämpfst du? Wir sind im Gespräch mit Pastor Ado Greve. Herr Greve, jetzt haben wir gerade über die Identitäten gesprochen, die ein Mann annimmt oder eben nicht. Er lässt sich verwirren. Nimmt eine andere Identität an als Spieler, als Workaholic, was weiß ich. Was sind in diesem Kampf, wenn man vom Kampf spricht, geht es ja immer um, was ist meine Ausrüstung, welche Rüstung habe ich, habe ich ein Gewehr, habe ich ein Schwert, habe ich einen Helm, habe ich ein Schild und ich habe ja auch Schwachstellen, die es zu schützen gilt. Mhm. Was sind denn bei den Männern als Kämpfer so klassische Schwachstellen, wo wir Männer verwundbar sind? Worauf muss ich, wenn ich jetzt, ich mache jetzt die Grundausbildung beim Pastor Greve im geistlichen Kampf, ja. Mhm. Und worauf muss ich mich selber scannen und abtasten? Was sind Schwachstellen der Männer? Die Klassiker. Ja. Frauen haben andere. Heute reden wir über Männer.
Ja, ich werde das jetzt sehr weit fassen und werde ein Bild dazu bemühen. Da kommen einmal die Zeitgenossen von Jesus auf ihn zu und fragen ihn, ist es recht, dem Kaiser Steuern zu bezahlen? Und dann sagt Jesus, gebt mir eine Münze. Sie geben ihm die Münze und dann fragt er, wessen Bild ist darauf, auf dieser Münze? Und sie sagen, des Kaisers. Dann sagt er diesen bekannten Satz, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Auf der Münze war das Bild des Kaisers. Sie gehört dem Kaiser, sagt Jesus. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Wenn ich eine Münze auf eine Eisenbahnschiene lege und ein Zug fährt drüber, dann ist die Münze schwer deformiert. Und wenn ich sie von der Schiene nehme und betrachte sie, dann kann ich noch erkennen, was das mal für eine Münze gewesen ist. Und so ist es mit dem Menschen, der von Gott getrennt ist. Er ist wie diese Münze, über die ein Eisenbahnzug gefahren ist. Man kann noch das Bild Gottes auf ihm erkennen. Er gehört eigentlich Gott, und deswegen sagt Jesus, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, nämlich diese Münze, und gebt Gott, was Gottes ist, und damit hat er die Menschen gemeint. Auf jedem Menschen ist das Bild Gottes zu sehen. Aber in vielen Fällen ist dieses Bild so deformiert, wie wenn ein Zug über eine Münze fährt. Deswegen Ihre Frage nach den Schwachstellen des Mannes meines Erachtens nach korrekt zu beantworten ist, überall. Die Schwachstellen sind überall und bei jedem eben anders. Ich will gar nicht die typischen Klischees bemühen, weil die in die Irre führen und weil wir genug Männer dann auch finden werden, die sagen, damit habe ich überhaupt keine Probleme. Ich gehe nicht fremd, ich gehe nicht in Puff, ich sauf nicht, ich nehme keine Drogen, ich habe keine Spielsucht und so weiter, ich zahle ordentlich meine Steuern, ich arbeite nicht nur 40, sondern sogar 50 Stunden, meine Frau kriegt jeden Monat einen Blumenstrauß von mir und so weiter. Und trotzdem, wenn du dann hinschaust, dann siehst du, dieser Mann hat nie erkannt, dass er ein Kind Gottes ist. Er ist er ist hängen geblieben in einer natürlichen Identität, die sich einfach über sein biologisches Dasein definiert. Und wenn er stirbt, ist er Kompost, das ist auch sein Verständnis. Wer Gott ist, davon hat er keine Ahnung. Er hat noch nie eine Begegnung mit ihm gehabt. Und darüber sprechen wir heute, über diesen Kampf der Finsternis, dass Menschen hier auf diesem Planeten leben, die keine Ahnung davon haben, dass Gott wirklich existiert, die nichts darüber wissen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dieser Kampf um die Wahrheit Gottes, der zieht sich ja durch die ganze Menschheitsgeschichte durch. Wenn wir sehen, die Geburt von Jesus sollte aufgehalten werden. Ach was, so ein kleines Kind ist eine Bedrohung, eigenartig. Der Dienst von Jesus, also sein Wirken hier auf die...
Wir sprechen gerade den Kindermord von
Bethlehem. Ja, den Kindermord von Bethlehem. Das Wirken von Jesus sollte aufgehalten werden. Da war ein enormer Widerstand seitens der religiösen und der politischen Eliten. Sie wollten ihn mehrfach ermorden. Ist ihnen nicht gelungen. Dann, als Jesus im Garten Gethsemane war, da sollte sogar sein Tod aufgehalten werden. Also sein Tod am Kreuz, wo er für die Sünden aller Menschen stirbt.
Wie sollte der aufgehalten werden?
Dass er schon vorher, er hat ja Blut und Wasser geschwitzt, also das ist ein Zeichen dafür, wenn Sie einen Doktor fragen, das ist ein Zeichen für so extremen Stress, daran kannst du sterben. Und Jesus hat ja gebetet, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also dieses am Kreuz sterben, Jesus hatte keine Angst vor den körperlichen Schmerzen. Das war nicht das, was ihm im Sinn war, sondern er wusste, er wird die Sünde der ganzen Welt auf sich laden. Für wahr, heißt es in der Bibel, für wahr, er trug unsere Schuld und lud auf sich unsere Krankheit. Wow. Das wusste Jesus. Im Psalm 22 ist das beschrieben. Jesus am Kreuz, der die Sünde aller Menschen auf sich lädt, der die Krankheiten der Menschen auf sich lädt. Im Jesaja 53 heißt es, er war entstellt. Wir haben ihn verachtet. Wir haben unser Angesicht abgewendet, weil er so entstellt war. Ein Mensch, der die Sünde der Welt trägt und alle Krankheiten der Welt trägt. Wie sieht er aus? Deformiert. Und das ist das, was mit uns geschehen ist. So, und Dieser Tod am Kreuz, das sollte aufgehalten werden, schon im Garten Gethsemane. Das wäre dem Teufel am allerliebsten gewesen, dass Jesus nie für die Sünden der Menschheit stirbt und so dann auch nicht unsere Erlösung bewirken kann. Und nachdem all das misslungen ist, er konnte nicht als Kind ermordet werden in Bethlehem, sein Dienst, sein Wirken konnte nicht aufgehalten werden, wo er seine 12 Aposteln ausgeschickt hat, sein Tod am Kreuz konnte nicht verhindert werden. Paulus schreibt darüber, wenn die Mächte damals gewusst hätten, was das bedeutet, dann hätten sie sich völlig anders verhalten. Sie wussten nicht, wer der ist, der da am Kreuz stirbt. Das wussten sie nicht. Die Auferstehung von Jesus sollte verschwiegen und sollte vertuscht werden. Auch das ist nicht gelungen. Ganz im Gegenteil, der Glaube an Jesus ist die Religion, die sich am schnellsten ausbreitet, auch heute noch, und die meisten Anhänger hat. Und nachdem all das misslungen ist, war dann eben das neue Ziel des Feindes Gottes, zumindest dann die Verkündigung der frohen Botschaft, also die Verkündigung des Evangeliums aufzuhalten. Lesen Sie einfach mal die ersten 3 Jahrhunderte Christenverfolgung unter den ersten 10 Cäsaren. Und das ist ja auch wieder nur ein Teilausschnitt, weil das Christentum hat sich nach Indien verbreitet, nach China, nach Europa verbreitet. Wie ging es den ersten Verkündigern dort? Viele haben ihr Leben gelassen dafür. Wofür? Wofür? Dass sie eine Regierung stürzen wollten oder dass sie Mord und Totschlag begangen haben in diesen Ländern, wo sie das Evangelium... Nein! Dafür, dass sie eine frohe Botschaft gebracht haben, nämlich Jesus ist für eure Sünden gestorben. Das war die Botschaft, die nicht gehört werden sollte und dann auch manchmal nicht gehört werden wollte. Deswegen haben manche Verkündiger ihr Leben lassen müssen. Also das ist der Kampf, um den wir sprechen. Wer ist Gott? Was ist die Wahrheit? Und das ist doch, wenn wir über Identität sprechen, das ist doch etwas, was jeden Menschen von uns beschäftigt. So, wer bin ich? Wer von uns will denn in Lüge leben darüber, wer er ist? Und sagt, oh mein, mir reicht auch eine drittklassige Erklärung. Also eigentlich ist mir wurscht, ob ich da angelogen werde, wer ich bin oder nicht. Im Grunde genommen ist es ja auch nicht besonders relevant für mein Leben, dass ich weiß, wer ich bin. Da muss ich nicht die Wahrheit drüber wissen. Wer von uns denkt denn so? Kein Mensch. Wir alle wollen wissen, wer wir eigentlich sind und wo wir herkommen und natürlich auch, wo wir hingehen. Und genau um die Verdunklung der Wahrheit, darum geht dieser Kampf auf diesem Planeten. Ich will dich herausnehmen, aus dem Reich der Finsternis hineinbringen in mein Reich aus Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Wir sprechen heute Morgen hier über das Evangelium. Das ist der Kampf. Und ich darf da noch ergänzen, da schreibt Paulus zum Beispiel an die Gemeinde der Philipper. Im Kapitel 1 steht das, Vers 27. Ich lese mal hier vor, ich habe mir das extra für heute Morgen aufgeschrieben. So, wenn ich zu euch komme, Kapitel 1, Vers 27, wenn ich zu euch komme, dann wünsche ich mir, von euch zu sehen oder von euch zu hören, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft.
Also nicht weichspült, sondern kämpft.
Ja, kämpfen. Paulus schreibt im Römer Kapitel 15, Vers 30, helft mir kämpfen in euren Gebeten um das Evangelium. Er sagt, Gebet ist ein Kampf. Wir sagen doch Gott keine Gedichte auf, wo der mit dem besten Gedicht dann am Ende belohnt wird. Es ist ein Kampf um die Herzen von Menschen.
Ich denke im Moment gerade, Herr Grewe, ich denke an ein normales Abendgebet, das ich mit Kindern spreche.
Ja.
Inwieweit ist jetzt so ein Gebet mit Kindern Teil dieses Kampfes? Können Sie das erklären?
Ganz leicht. Einfach weil dieses Gebet für das Kind den Eindruck vermittelt, mein Papa glaubt an Gott. Mein Papa weiß, weil mein Papa weiß eigentlich alles. Mein Papa weiß, es gibt Gott. Deswegen spricht er mit ihm. Und dieses kleine Gebet befestigt den Glauben dieser Kinderseele an Gott und an Jesus Christus. Deswegen ist das Abendgebet so wichtig. Ich habe einen guten Freund und ich habe ihn gefragt, Was sagst du denn deinem Sohn, wenn er dich nach Gott fragt? Also mein Freund, der würde sich jetzt nicht als gläubigen Christen bezeichnen. So, er denkt schon, dass es wahrscheinlich Gott gibt, aber so irgendwie richtig klar ist ihm das nicht. Und dann haben wir darüber gesprochen, einfach wie wichtig es ist. Ich habe gesagt, weißt du, meine Kinder, die sind von klein auf, haben die nur von mir nur eine Botschaft gehört, nämlich Gott ist da und du kannst mit ihm sprechen. Und wie die 4, 5 Jahre alt waren, war das für sie völlig normal, mit Gott zu reden. Und die sind heute beide über 30 und beide verheiratet, meine Kinder, und haben schon wieder eigene Kinder. Und es ist für sie heute immer noch normal. Nicht, dass sie zwischendrin keine Zweifel gehabt hätten, aber das ist eben das, wie so eine Kinderseele befestigt wird. Was vermittle ich diesem kleinen Mädchen, diesem kleinen Jungen, wenn ich das Abendgebet mit ihm spreche? Gott ist da.
Das ist also das, wo es gibt ja das berühmte Pauluswort, wo er sagt, also wir sollen die Waffen des geistlichen Kampfes anziehen. Mhm. Und eben eine dieser Waffen, ich weiß es nicht, ob es Schild oder Schwert ist, ist das Gebet.
Oder weder noch.
Oder liege ich da völlig falsch? Jetzt muss ich den Pastor fragen.
Macht ja nichts. In Epheser Kapitel 10, in Epheser Kapitel 6, ab Vers 10, da ist diese Waffenrüstung des Geistes beschrieben und da geht's um den Schild des Glaubens, der abwehrt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und es ist dieser Schild des Glaubens, also da, wo sie mit ihrer kleinen Tochter das Abendgebet sprechen, da befestigen sie diesen Schild des Glaubens. Da wird der von mir aus mit Öl eingeschmiert, damit die Pfeile abgleiten, abprallen, wenn wir uns damals so eine römische Waffenrüstung vorstellen, die ja Paulus im Sinn hatte, wo er das beschrieben hat. Er saß im Gefängnis, wahrscheinlich hat er neben sich so einen römischen Soldaten stehen sehen und dann hat er genau diese Waffenrüstung beschrieben. Der hatte so ein Schild und der hatte ein Schwert und der hatte einen Helm und einen Brustpanzer und einen Gürtel, das ist ganz, ganz typisch. Der Schild des Glaubens, der abwehrt alle feurigen Pfeile des Bösen. Das ist das eine, was wir im Kampf brauchen. Das ist eine Verteidigungswaffe. Aber wir brauchen auch eine Angriffswaffe, denn wir haben einen Feind, der Böses mit uns im Sinn hat. Der uns tatsächlich, wenn er könnte, ermorden möchte. Das sehen wir bei den verfolgten Christen. Und wenn ich dann die Christen in Ägypten besuche oder in Pakistan oder im Irak oder in Nigeria oder im Sudan und sie dann frage, so wie ich das in Ägypten getan habe, wie geht's euch denn jetzt mit den Muslimen, nachdem sie eure Kirchen niedergebrannt haben, das Zusammenleben und so. Und das sagten die Christen in Ägypten mir, und es waren unterschiedliche Konfessionen, also orthodoxe, katholische, evangelische, die sagten mir, die Muslime sind nicht unser Problem. Und da sagte ich, Entschuldigung, also wer hat denn eure Kirchen angezündet? Wer entführt denn jedes Jahr Hunderte von Mädchen und die werden dann zwangsislamisiert und mit Muslimen verheiratet? Also, und dann sagten sie nochmal, die Muslime sind nicht unser Problem, die Muslime sind unsere Freunde. Da sagte ich, Moment, so, wer ist denn dann euer Problem? Da sagten sie, Satan ist unser Problem. Und da war mir dann völlig klar, während wir hier im gescheiten Zentraleuropa uns immer noch oder meinen, wir sind ja so weit in unserer Erkenntnis, dass wir die unsichtbare Welt weg erklärt haben. Es gibt weder Satan, wahrscheinlich gibt's ja auch nicht Gott, sondern das ist halt Synonym dafür, dass man im Leben irgendwie eine positive Ausrichtung hat, auch so eine Art Eichmaß oder so, damit wir nicht alle in die Bosheit abgleiten oder sonst irgendwas. So, und hier habe ich Menschen, die in einem solchen Kampf stehen, der ja angetan ist, durchaus Hassgefühle oder Bitterkeit und dergleichen zu erwecken. Und die sagen, Moment mal, meine meisten Freunde sind Muslime, meine Arbeitskollegen und so weiter.
Also halten wir fest, der Feind, den wir haben, der will uns nicht nur ärgern, unbequem sein oder ein schlechtes Leben schaffen, sondern es geht hier wirklich um die Vernichtung.
Es geht um die Vernichtung.
Wir sollen vernichtet werden. Ja. Jetzt hat Paulus, Sie hatten es eingangs gesagt, wir wären irgendwie Sklaven der Sünde.
Ja. Unter die Sünde verkauft, ja.
Können Sie das mit diesem Sklavensein und dem Verkaufen nochmal erläutern, dieses Bild, was wir uns da vorstellen können?
Als Der Abfall von Gott kam, diese Geschichte im Paradies von Adam und Eva, also wo sie sich bewusst von Gott abgewandt haben, eben nicht das getan haben, was Gott gesagt hat. Gott hat es ja nicht irgendwie so als pädagogische Übung in den Raum gestellt. Jetzt gucken wir mal, ob die auf mich hören. Und wehe, wenn nicht, dann gibt's aber eine hinten drauf. Das war ja nicht der Plan, sondern Gott wusste ganz genau, dass es einen Feind gibt. Und er wusste, wenn der Mensch in die Hand dieses Feindes fällt, dann wird das eine ultimative Zerstörung geben. Und deswegen hat er zu dem Menschen gesagt, du sollst nicht von diesem Baum essen. Der Mensch war also nicht in Unkenntnis darüber, dass er eine Wahl hat. So, der Mensch steht vor dieser Wahl, er entscheidet sich falsch. Und das ist das, was Paulus dann später, er sagt, da kam die Sünde in die Welt und der Mensch wurde verkauft unter die Sünde. Und Gott wusste schon im Voraus, was aus diesem Menschen wird, wenn er einmal unter die Sünde verkauft wird. Das ist die Münze, die auf der Schiene liegt und eine Dampflokomotive rollt da drüber.
Die deformierte Seele.
Die deformierte Seele. Mit ihren ganzen Minderwertigkeitskomplexen, mit ihren Ängsten. Adam und Eva, die hatten keine Angst im Paradies. Es war perfekt. Das war Harmonie pur. Sie konnten mit Gott sprechen, sie konnten mit ihm reden oder so, wie die Jünger damals, als sie nach Emmaus unterwegs waren. Und sie stellen ihm alle Fragen, die ihnen auf der Seele gebrannt haben. Und Jesus erklärt ihnen geduldig alles, was eben das Wort Gottes angeht. So hatte sich Gott das von Anfang an gedacht. Und dann ist der Mensch in eine Situation geraten, wo er so weit weg ist von Gott, dass er nicht einmal mehr weiß, dass es ihn gibt. Und da sind wir heute. Und das ist die Finsternis, die eigentliche Finsternis, die diesen Planeten beherrscht, dass wir entweder Allmachtsfantasien haben und meinen, wir könnten dank technischen Fortschritts, dank politischer Macht, dank finanzieller Mittel und so weiter könnten wir praktisch alles bewegen auf diesem Planeten, was bewegt werden müsste.
Anything goes.
Anything goes. Oder eben, das ist das, was ja teilweise vorherrscht. Aber dass wir in einer Abhängigkeit von Gott geschaffen sind, wo Gott sagt, ich möchte mit dir zusammenleben, also Abhängigkeit, das hört sich so negativ belastet an, es ist eine positive Abhängigkeit, ich möchte mit dir zusammenleben, was ich dir aber zusage gleich zu Beginn ist, dafür hast du Zugang zu alle meine Ressourcen. Okay? Also wir leben gemeinsam, ich habe ein wunderbares Leben für dich vorbereitet. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten, wie du das leben kannst. Gibt's verschiedene Ausprägungen, wie dein Leben aussehen könnte. Du kannst genauso Flugzeugkapitän werden wie auch Apfelzüchter oder Hühnerbauer oder sonst irgendwas. Du kannst Sekretärin werden oder einfach Mutter von 5 Kindern oder auch nur von einem Kind oder du kannst auch Bundeskanzlerin werden. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie du das auslebst, was ich mir für dich gedacht habe, nämlich ein völlig erfülltes Leben. Das ist nicht von diesem äußeren beruflichen Bild abhängig, sondern es ist von deinem inneren Erfülltsein und von deinem Erkennen von Gott abhängig. So, diese Spielwiesen, die habe ich dir alle vorgelegt, da gebe ich dir Zugang dazu. Das ist praktisch das Paradies, das Leben mit mir und du kannst es erwählen, wenn du magst. So war es von Anfang an. Und alles war gut. Und wenn wir heute auf dieser Erde uns umschauen, ich meine, wir leben in einem reichen Land hier in Deutschland, wo wir haben so viele Ressourcen, also das ist ja, wir leben wirklich in einem sehr, sehr angenehmen Dasein hier in Deutschland. Ich bin in vielen anderen Ländern unterwegs, wo einfach, es ist katastrophal. Ich habe erst wieder mit einem Flüchtling aus dem Iran gesprochen. Der ist konvertiert zum Christentum, ein ehemaliger Muslim, und er sagt, du kannst dir das nicht vorstellen, in einem Land zu leben, wo Menschenrechte nicht eingehalten werden, wo du jede Woche Angst haben musst, ob du verhaftet wirst, ob der Geheimdienst kommt und deine Wohnung durchsucht. Jede Woche. Und dann wirst du verhaftet und du musst nicht meinen, dass es da irgendwie sanft zugeht oder dass du die Möglichkeit hast, dich irgendwo zu beklagen, sondern dir wird Gewalt angetan auf unterschiedliche Art und Weise und dir werden Dinge vorgeworfen, die du nie getan hast. Und die Regierung kommt damit weg. Und das ist ja nicht nur im Iran so, sondern in vielen anderen Ländern ist es genauso. Wenn ich jetzt dran denke, gerade heute Morgen, Herr Miller, wo wir hier sprechen, sitzen zwei Pastoren im Sudan im Gefängnis. Und sie werden gefoltert, damit sie Namen preisgeben von Kirchenmitgliedern.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Männer mit Meinung, der Mann ist ein geborener Krieger, wofür kämpfst du? Wir sprechen gleich nach der Musikpause über zwei Männer aus der Heiligen Schrift, die auch in Bedrängnis waren und die ihre Identität, die sie aus ihrer Beziehung zu Gott gewonnen haben, leben konnten und umsetzen konnten. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Männer mit Meinung. Der Mann ist ein geborener Krieger. Wofür kämpfst du? Und Sie sind jetzt herzlich eingeladen, sich einzubringen in unsere Sendung. Wir haben so Fragen an Sie wie, sind Sie ein Kämpfer? Für was lohnt sich's für Sie zu kämpfen? Und welche Identität haben Sie denn? Haben Sie die Identitäten schon, ja, angenommen, die Ihnen sozusagen der himmlische Vater sozusagen mit in die Wiege gelegt hat? Sie können anrufen 089 517 008 008 in unserem Münchner Studio oder Sie rufen von außerhalb Deutschlands an 0049 89 517 008 008. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Männer mit Meinung, der Mann ist ein geborener Krieger, wofür kämpfst du? Herr Grewe, jetzt gibt's zwei biblische Gestalten, zwei Männer mit Meinung, die sich bewusst waren, dass sie in einem Kampf sind und sie haben einen guten Kampf gekämpft. Ja. Um welche beiden haben Sie da so im Auge, Herr Grewe?
Ich habe mir da den Propheten Daniel rausgesucht.
Der mit der Löwengrube.
Ich meine, es gibt also typische Charaktere, wie jetzt zum Beispiel David Goliath, wo man sagt, ja, der David, das ist ein richtiger Mann, ein richtiger Held und der hat da einen Kampf gekämpft und so weiter. Bei dem Daniel ist es gar nicht auf den ersten Blick so offensichtlich. Er ist so eine normale Karriere, sage ich jetzt mal. Er ist Beamter. Er ist, Beamter des Königs. Also erstmal der Reihe nach. Die zwei Männer möchte man noch betrachten, Daniel und Nehemia. Daniel wird als junger Mann entführt, also in einem Kriegsgeschehen verschleppt und dient dann unter vier unterschiedlichen Königen, ich denke in einem Zeitraum von 70, 80 Jahren oder so, ich kann es jetzt nicht genau sagen, am Königshof und wird da am Königshof in ganz exzellenter Weise ausgebildet, also auch eine, sag ich mal, relativ harmlose Situation, wo man sich jetzt dann fragen muss, worin besteht denn sein Kampf? Ich versuche das mal ein bisschen zu beschreiben. Also er ist ein junger Mann und dürfte so 16, 17 Jahre alt gewesen sein und wird dann sehr schnell, der König schickt jemand, um die jungen Männer ein bisschen so zu abzuchecken auf Intelligenz, auf Hintergrundfähigkeiten, Auftreten und dergleichen. Und dann wird eben festgestellt, Daniel und ein paar Freunde von ihm, die würden taugen für die Akademie am Königshof.
Stipendium, sagt man.
Sozusagen ein Stipendium, sehr gut, ein Stipendium. Und um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, und dahinter steckt natürlich auch ein Plan, der Daniel und seine Freunde, sie erhalten alle neue Namen und sind ja jetzt raus aus ihrer israelitischen Kultur und jetzt sind jetzt hier plötzlich in der babylonischen Kultur und sie lernen hier neue Gebräuche kennen, neue Götter lernen sie kennen, eine neue Religion eben, neue und so weiter und dann eben auch ein neuer Name. Herr Miller, ich meine, wenn man Ihnen jetzt sagen würde, Sie heißen nicht mehr Dominik Miller, sondern Sie heißen ab jetzt Anton Huber, ist auch ein schöner Name, aber da
nicht mein Name.
Eben. Und so war es auch beim Daniel. Das sollte ja was machen mit dem Daniel und seinen Freunden, nämlich, dass sie eben eine neue Identität annehmen. Eben diese babylonische Identität mit der entsprechenden Religion. Es wurden ihnen Speisen angeboten vom Königshof. Und interessant, da geht's dann schon los. Da wird's dann auch sehr persönlich. Und das ist der Kampf, in dem der Daniel und seine Freunde stehen. Sie lehnen nämlich die Speisen des Königs ab. Man hätte sagen können, undankbare Fratzen, jetzt gibt man ihnen schon was Gutes zu. Also das Beste eigentlich, sie hätten ja dankbar sein müssen, dass sie so gut bewirtet werden. Nein, sie haben Prinzipien und sie haben Überzeugungen. Und sie sagen, wir wissen aus Erfahrung und von dem, was wir bislang im Leben gelernt haben, und das hatten sie eben aus den Heiligen Schriften, aus ihren Heiligen Schriften gelernt, wenn wir das und das essen, also junges Gemüse und eben nur Wasser trinken und keinen Wein und so weiter, das wird uns wesentlich besser bekommen. Und so tun sie es dann auch und treffen Arrangement mit dem Speisemeister, der dann den König fragt und der König sagt, okay, mach das mal ein paar Wochen lang und dann schauen wir mal, wenn sie zu dünn geworden sind, dann zurück zur königlicher Kost. Ja gut, und dann stellt man fest, okay, so, sie haben das die richtige Entscheidung getroffen. So, und dann wird berichtet in diesem Buch vom Propheten Daniel, wie er praktisch unter vier unterschiedlichen Königen dient, als Beamter in einer sehr hohen politischen Stellung, und er trifft da auf bestimmte Herausforderungen. Nämlich zum einen, er erlangt ein besonderes Ansehen beim König, weil er den Traum des einen Königs interpretieren kann. Und das verschafft ihm eine große Ehre beim König, wo er dann eben nochmal erhoben wird in eine sehr, sehr hohe Stellung. Und das wissen wir ja aus dem Leben, das bringt ihm natürlich auch einige Neider, und die wollen ihn zu Fall bringen und veranlassen dann eben, dass der König ein Gesetz erlässt, dass jeder nur noch zum König praktisch beten darf. Und wer was anders macht, der muss eben im Feuerofen verbrannt werden. Das ist die Geschichte vom Daniel im Feuerofen. Und Daniel, weil er eben nicht nur von Meinungen gelenkt ist, sondern wirklich Überzeugungen hat, er betet weiterhin dreimal am Tag und das am offenen Fenster, so wie vorher. Er versteckt sich nicht, er verheimlicht nichts und so weiter. Er sagt, das, was ich tue, ist recht. So, und dann wird er verhaftet und wird in diesen Feuerofen geworfen. Steht Daniel in einem Kampf? Aber ja, es geht um Leben und Tod. Und er hätte viele Möglichkeiten gehabt, sich da rauszuwinden. Entschuldigungen und Ausreden hätte es ohne Ende gegeben. Also David, eine ganz normale, typische Karriere.
Also seine Identität als führender Beamter eines Regierungsapparates, wo er es zu Ansehen bringt, das war eine Identität, die er nicht vollständig angenommen hat, sondern er sagte, hallo, ich habe noch diese andere, ich habe diese Grundüberzeugung, die Grundidentität, als allererstes bin ich Kind Gottes.
Ja.
Und ihn bete ich an, dreimal am Tag. Und ich halte seine Gesetze, die mir ja gut tun, Speisevorschriften zum Beispiel, die halte ich ein. Und ansonsten mache ich meinen Job als Beamter dieser Regierung gut.
Ja. Und so ist es.
Dies ist meine Identität.
Genau.
Und nicht die, dass ich eine Hofschranze bin und so weiter und da Karriere mache.
Und so ist es eben bei vielen von uns. Ich kann Baggerführer sein und da eben meine Identität als Kind Gottes leben, als Sohn Gottes leben und gleichzeitig einen guten Job machen als Baggerführer. Und ich kann eben Kinderärztin sein und meine Identität als Kinderärztin leben, aber eben auch als Kind Gottes, als Tochter des Allerhöchsten, als Tochter Gottes leben. Und genau darum geht's ja in all diesen Sendungen. Und wenn wir das nicht erkennen, und Daniel hat es eben erkannt, und er ist für uns da praktisch ein Musterbeispiel, wie man in einem ganz gewöhnlichen oder vielleicht auch sehr anspruchsvollen Arbeitsbereich seine geistliche Identität lebt.
Vom Daniel in Babylon jetzt zum Herrn Schröttke nach Mönchengladbach. Herr Schröttke, ich grüße Sie. Sie haben viel Geduld gehabt.
Danke für den Vergleich, ich bin es nicht würdig, aber es freut mich, ich mag diese Geschichte, ich habe es gerade eben schon gesagt, ich habe sie bestimmt 18 Mal gelesen und immer wieder durchdacht. Ich möchte fast alles bestätigen, ich müsste vielleicht alles bestätigen, ich kann mir nur nicht alles merken, was Ihr Referent gesagt hat. Aber ich möchte eines verstärken, es geht um viel mehr als nur um die Vernichtung des Menschen, viel, viel mehr. Es geht nämlich darum, dass Satan seine Herrschaft aufbauen möchte. Das, was er mal die Stellung im Himmel nach unserer Mythologie hatte. Also das ist ja auch das, was denn die Versuchungen in der Wüste sind. Dies alles will ich dir geben, wenn du mir zu Füßen fällst und mich anbetest.
Sie meinen die Versuchungen als Christus in der Wüste.
Und das Sterben in Abkehr von Gott. Das ist also noch viel gravierender. Wir müssen wirklich wissen, wo wir hingehören. Jetzt zu meiner Geschichte an und für sich.
Zu Ihrer Frage oder zu Ihrer Geschichte?
Ich möchte gerne meine Geschichte loswerden, dass Sie
das dann eine Bestätigung haben. Das geht nicht, das schaffen wir von der Zeit her nicht.
Herr Schröttke, das wäre recht lang. Haben Sie eine kurze Frage zu unserer
Sendung? Die ist wirklich kurz.
Dann machen Sie es ganz kurz, bitte.
Ich wollte immer gerne Ministrant werden. Und dann hieß es, wir wollen das ändern, weil die Zeit wird sich ändern. Wir müssen den Konzil und der alten Tradition folgen. Die alte Tradition, da wissen wir nicht, ob wir die kniend oder stehend empfangen haben. Aber ich wollte weiter kniend Eucharistie empfangen und durfte nicht mehr ministrieren. Mein Bruder hat mich mal gefragt, warum ich keine Bedenkzeit brauche.
Herr Schröttke, da betreten wir jetzt ein anderes Gebiet, was uns von der Sendung weiter wegführen will. Aber jetzt danke ich erstmal für Ihren Beitrag. Vielen Dank, dass Sie dann da waren und dass Sie so Ihren Daniel da auch gestanden haben. Danke, Herr Schröttke, für deiner Gott. Jetzt haben wir noch einen anderen, den Sie auf dem Herzen haben, Herr Grewe. Das ist der Nehemia. Was hat denn der mit Identität gemacht?
Nehemia ist jetzt auch nicht so allen
Christen ist ja ziemlich unbekannt.
Bekannt, ja. Er war ein im Exil. Er war ein Mundschenk des Königs, so wird's beschrieben, am Hof des Königs im Persischen Reich in der Stadt Susa. Er hat da eigentlich auch einen angenehmen, natürlich auch ein bisschen einen gefährlichen Job als Mundschenk. Er muss ja vorher mal testen, ist das Essen vergiftet oder nicht.
Eine Lebensversicherung durfte der nicht abschließen.
Ja. Und er lebt also dort im Exil, hat also eben wirklich eine gute Position als Mundschenk. Du bist am Königshof, also dir geht's richtig gut und das im Exil. So, und jetzt kommen Israeliten aus seinem Heimatland Israel und sie erzählen ihm, wie es im Heimatland aussieht. Man muss eigentlich sagen, gerechter halber, da Nehemia fragt sie, wie sieht's denn aus in Jerusalem? Und da heißt es, und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, also die damals nicht in Gefangenschaft verschleppt wurden, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und ich fragte sie nach Jerusalem. Das finde ich schon mal sehr, sehr interessant.
Kannte denn der Nehemia Jerusalem oder ist er im Exil geboren?
Nein, er kannte es. Er wurde von dort aus, also er wurde von Israel und von Jerusalem aus, wurde er verschleppt und dann eben kam er ins Exil. Und jetzt kommen da Männer aus Israel, aus Jerusalem, die nicht verschleppt wurden, die irgendwie fliehen konnten. Und die fragt jetzt, wie steht's denn um die Stadt und wie geht's meinen Brüdern? Und das finde ich schon mal sehr interessant, wie er die Frage stellt, einmal eben personenbezogen, wie geht's meinen Brüdern, aber dann auch strategiebezogen, wie geht's denn unserem Land und wie geht es unserer Stadt? Und die antworten ihm dann, die da übrig geblieben sind, die leben in großem Unglück und in Schmach und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und das Interessante ist dann die Reaktion von Nehemia im Kapitel 1. Es gibt ja das Buch Nehemia, Kapitel 1, Vers 4, da heißt es, und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. So. Das ist sehr bemerkenswert. Nehemia ist eben auch ein Mann in der guten Position, in der gesicherten Position. Es geht ihm gut, obwohl er im Exil lebt. Und das, was ihn am meisten bewegt, ist tatsächlich seine geistliche Identität, sein geistlicher Auftrag. Er weiß, ich bin ein Kind Israels. Ich bin ein Kind Gottes. Da gab's einen Plan in meinem Leben, den Gott mit mir hat. Ich bin ein Abkömmling meines Vaterhauses und ich bin ein Abkömmling vom Volk Israel. Und darauf, dem gilt mein Augenmerk.
Er war sich seiner Identität und Herkunft bewusst.
Absolut, absolut. Und so deswegen auch die starke Reaktion. Herr Miller, wir schauen Sie wahrscheinlich auch einmal am Tag Nachrichten im Fernsehen, da hören Sie von Aleppo, das bombardiert wird und von allen möglichen Sachen und so weiter. Wer von uns setzt sich dann hin und weint und trauert tagelang. Also das ist eine bemerkenswerte Reaktion, wo wir sehen, wie nahe, wie tief ihn das bewegt, dass etwas, was mit seiner geistlichen Identität zu tun hat. Und dann, um die Geschichte kurz zu machen, er fragt dann den König letztendlich, ob er in seine Heimatstadt reisen darf, um die Mauer wieder aufzubauen. Tut das dann auch, treibt da Leute zusammen aus seinem eigenen oder ruft Leute zusammen aus seinem eigenen Volk, die fangen dann an und bauen, ich glaube, innerhalb von nur 53 Tagen bauen sie die Mauer von Jerusalem wieder auf. Also das heißt, er nimmt da sehr viel Ungemach und sie werden ja dann auch von der feindlichen Armee bedroht, die Mauer wieder einreißen will und so weiter und so weiter. Er nimmt da viel Unbequemlichkeit, viel Ungemach und Ärger und Schwierigkeiten auf sich, um die Mauer in Jerusalem wieder aufzubauen.
Das heißt also, das Wissen um seine geistliche Heimat, Jerusalem,
ja, ja,
hat ihn befähigt, ich spreche jetzt mal in Neudeutsch, die Komfortzone in Babylon zu verlassen.
Genau.
Und dieser Berufung zu folgen, weil es ihn ja nicht kalt gelassen hat. Er hat geweint, ja, um Jerusalem,
ja,
und hat gesagt, okay, König, ich kündige meinen Job, lass mich gehen, ich möchte dort meiner Berufung folgen.
Ja. Und ich knüpfe daran an, Herr Miller, vielleicht weinen wir deswegen so wenig über diese Dinge, weil wir so weit entfernt sind von unserer geistlichen Identität. Die hat kaum Einfluss auf unser Leben, die bewegt uns gar nicht,
ja,
also die tritt da gar keine Emotionen los, diese geistliche Identität. Ich denke an den Gründer von unserer Organisation Open Doors, der sagte, wenn ich Nachrichten höre, dann denke ich immer daran, wer lebt denn in dieser Stadt und wie geht's diesen Menschen? Und er sagt, ich kann eigentlich keine Nachrichten hören, ohne nicht zu beten für die Menschen, die von diesem Unglück betroffen sind. Und wo ich mich dann frage, geht's mir denn wenigstens ähnlich?
Ja. Eine Hörerin noch aus Frankfurt, Frau Schlürmann, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie beide auch. Hier ist aber eine Kriegerin.
Ja?
Hier ist eine Kriegerin.
Na klar.
Ja. Also ich muss, das wird jetzt viel zu lange dauern, weil wir haben nicht so viel Zeit, das zu erklären.
Dann machen Sie
also
es kurz.
Die Frage, die mir also in den Nägeln brennt, ist, ich habe keine bewussten Feinde, weil ich jemand bin, der wirklich mit Gott lebt und Versöhnung und das alles sehr liebt, Vergebung und... Aber ich möchte jetzt einfach fragen, wenn wir unsere Feinde lieben sollen, was Jesus sagt, dann müssten wir doch auch den Satan lieben und den liebe ich mal nicht. Und da hätte ich gerne eine Antwort.
Knifflig, knifflig. Frau Schlürmann, ich danke für die schwierige Frage.
Sehr brennende Frage für mich.
Als Jesus diesen Satz gesagt hat, liebt eure Feinde. Also ihr habt, so fängt er ja an, ihr habt gehört, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, so werdet ihr Söhne des Allerhöchsten genannt werden. Jesus hat hier offensichtlich über Menschen gesprochen. Bei diesem Bild lassen Sie uns bitte auch bleiben. Die Feinde, von denen Jesus hier spricht, die sind Menschen, die wir lieben sollen. Selbst Gott im Himmel, er hasst den Satan. So, also es gibt keine Aufforderung an irgendeiner Stelle in der Bibel, dass wir den Satan lieben sollen, sondern er ist der erklärte Feind der menschlichen Seele, aber der ist mit diesem Bibelwort ganz sicher nicht gemeint.
Herr Grewe, ein Schlusswort zu den Männern mit Meinung, zu dem Mann als Kämpfer, zu unseren Identitäten, den beiden Gestalten, Nehemia, Daniel. Jetzt haben wir einen weiten Ausflug gemacht.
Ja, wichtig ist, dass wir erkennen, dass wir tatsächlich in einem Kampf stehen. Und dieser Kampf geht nicht um Ländereien oder Territorien oder politische Macht oder militärische Macht. Dieser Kampf geht um die Herzen der Menschen, dass sie das Licht Gottes erkennen, dass sie die Wahrheit Gottes erkennen. Das heißt eigentlich, dass sie Gott selbst erkennen. Und
dieser Erkenntnis Gottes, dem stehen viele, viele Dinge entgegen. Andere Lehren, Unterdrückung und so weiter. So, und in diesem Kampf gibt es einen Feind, der uns Böses will. Und besonders wir als Männer sind gefordert, uns diesem Feind entgegenzustellen. Wir sind weder schutzlos noch waffenlos diesem Feind ausgeliefert. Petrus beschreibt das mal ganz kurz im 1. Petrus Kapitel 5. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Glaube kommt, von dem, was wir von der Bibel her wissen, Glaube kommt aus dem Hören von Gottes Wort. Wenn Sie sagen, ich möchte hier einen effektiven geistlichen Kampf führen, ich weiß, ich habe da einen Feind, ich sehe, wie er auch mein Leben versucht zu ruinieren, ich sehe vor allem auch in meinem Umfeld, wie er viele Menschenleben ruiniert, Menschen in die Irre führt, in Süchte führt, in Fehlverhalten hineintreibt regelrecht und so weiter. So, ich weiß, hier gibt es einen Kampf und ich will den aufnehmen, dann ist es notwendig, dass ich meinen Glauben stärke. Bitte nehmen Sie jeden Tag das Neue Testament zur Hand und studieren Sie darin. Lesen Sie es nicht wie eine Zeitung, sondern studieren Sie darin thematisch. Wie wächst mein Glaube? Was kann ich hier über den Feind erfahren? Wie wächst mein Gebetsleben? Wer ist Gott? Wie kann ich die Segnungen und den Schutz Gottes in meinem Leben noch mehr erleben? Und vor allem, wie kann ich die Segnungen und den Schutz Gottes für meine Nachbarn, klar machen? Das zeigt uns alles die Bibel, das Neue Testament insbesondere. So, lesen Sie darin und dann beten Sie ganz, ganz einfach wie ein Kind. Lieber Herr Jesus, zeig mir den Weg, der gut ist für mich. Du kennst ihn. Ich danke dir dafür. Amen.
Männer mit Meinung. Der Mann ist ein geborener Krieger. Wofür kämpfst du? Danke, Pastor Ardo Grewe, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Danke auch an den Hörer und die Hörerin, die bei uns angerufen haben und all die, die uns zugehört haben. Sie hören die Lebenshilfe wieder morgen um 10. Abtreibung, geistliche Folgen heute und morgen. Referent ist Dr. Angelika Prokop-Hippen. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapeutin aus Münster. Sie hören die Lebenshilfe auch deutschlandweit über DAB+. Sie können sich eine Sendung auch herunterladen, jederzeit von unserer Website unter www.horeb.org. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.